Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück bei Weiberspeck, eurem Lieblingskostüm- und Modekunde-Podcast.
Willkommen zu unserer letzten Folge vor der kleinen Sommerpause. Das hatten wir ja noch nicht verkündet, aber nach dieser Folge passiert erstmal ein paar Wochen nichts. Wir gehen in Sommerpause, kommen aber wieder zurück. Wir sind nur kurz weg. Aber wir dachten, bevor wir in Sommerpause gehen, suchen wir uns nochmal so ein richtig großes Thema raus. Und deshalb sprechen wir heute über ein Urgestein der Modewelt, über die Vogue. Und noch eine kurze Anmerkung, bevor wir ins Thema einsteigen. Wir haben euch ja ein Donatella Versace Special versprochen. Und nur damit ihr nicht denkt, das ist irgendwie verloren gegangen, wir haben das schon aufgenommen und das kommt auch. Und es kommt dann direkt nach der Sommerpause. Also das wird das Erste sein, was ihr von uns hört.
Genau.
Nach der Pause. Also nur so viel dazu, nicht, dass ihr denkt, dass wir hier leere Versprechungen machen.
Nee, das geht ja nicht.
Nee. Aber jetzt starten wir mal mit unserem Thema der Stunde. Wir sprechen heute, wie gesagt, über die Vogue. Und man muss ja ehrlich sagen, die Vogue ist mehr als nur ein Magazin von vielen, sondern es ist wirklich eine Institution. Und darüber wollen wir halt heute sprechen. Also wie kam es dazu? Und wir wollen auch ein bisschen über die Menschen sprechen, die es zu dem gemacht haben, was es heute ist.
Ja.
Und da würde ich sagen, wir reisen jetzt gemeinsam in das Jahr 1892. Hier fing nämlich alles an. Und 1892, Magda, in welcher Zeit befinden wir uns da?
1892, im viktorianischen Zeitalter immer noch.
Genau, aber wir befinden uns auch in so einer spannenden Zeit, über die wir schon mal gesprochen haben. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Das Gilded Age.
Also, oh Gott, stimmt das ja vorhin noch. Hey, mein Hirn, ich schwöre, die Hitze steigt mir zu Kopf. Naja, im Gilded Age natürlich, klar.
Darüber reden wir jetzt nochmal. Also dazu will ich noch ein paar Sätze sagen, einfach weil es auch wichtig ist, um so die Zeit und die Stimmung zu verstehen. Beginn und Ende des Gilded Age sind nicht so klar definiert. Also es erstreckt sich ungefähr von 1870 bis zur Jahrhundertwende. Für manche geht es bis zum Ersten Weltkrieg, für andere endet es schon um 1890. Also es ist nicht so klar einzugrenzen, aber 1892 ist eigentlich schon noch im Gilded Age. Mhm. Und man muss sagen, es war so eine Zeit der ganz, ganz großen Kontraste. Einerseits befindet sich die USA in einer unglaublichen wirtschaftlichen Blütezeit. Also die reichen Familien, von denen es einige zu der Zeit gab, lebten ein unglaublich tolles Leben mit wilden Festen. Und über ein Fest haben wir auch mal ausführlich gesprochen, über den Vanderbilt-Kostümball. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Die Industrialisierung war im vollen Gange. Also es gab unfassbar viele neue Erfindungen, die auch den Alltag verändert haben. Also zum Beispiel Alexander Graham hat das Telefon erfunden, Thomas Edison die Glühbirne. Also es gab einfach unfassbar viele neue Dinge, jeden Tag praktisch irgendwas Neues. Die Eisenbahn wurde ausgebaut und wurde zum wichtigsten Verkehrsmittel und machte sehr, 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 sehr viele Menschen sehr, sehr, sehr reich. Und auch in der Modewelt kam es zu Neuerungen, die die Mode verändert haben. Also mit neuen Maschinen konntest du neue Stoffe herstellen. Zum Beispiel konntest du Spitzenstoffe herstellen, viel leichter und alles Mögliche. Es gab eine erste Nähmaschine und so weiter und so fort. Also es gab wirklich kein Halten in der Industrie. Man muss aber eben auch sagen, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Und natürlich muss man auch darüber was sagen, also über diese Schattenseiten. Denn diese Hochphase für einige Glückliche war eine Zeit der Armut und des Leidens für große Teile der Bevölkerung. Denn jemand musste für die fortschreitende Industrialisierung ja auch arbeiten. Und wie wir wissen, sind die Menschen, die sich tatsächlich die Hände schmutzig machen, meistens nicht diejenigen, die mit dem Geld nach Hause gehen.
Mhm.
Und in dieser Zeit sieht man diesen Kontrast besonders stark. Also du hast auf der einen Seite die Arbeiter, die kaum von ihrem Lohn leben können, und auf der anderen Seite die unfassbar reichen Industriebesitzer. Das ist in der Zeit sehr stark zu sehen. Und daher kommt auch der Name Gilded Age. Also die Ära erhielt ihren Namen durch den Roman The Gilded Age, A Tale of Today von Mark Twain. Und mit dem Begriff Gilded Age bringt der Schriftsteller den Zeitgeist eigentlich sehr gut auf den Punkt. Die Zeit war eben nicht golden, sondern vergoldet. Und unter der Oberfläche waren sehr viele Probleme und sehr viel Elend. Aber wir befinden uns in der heutigen Folge an der goldenen Oberfläche. Denn ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass in dieser Zeit durch technischen Fortschritt viele Menschen viel Geld machten. Und das waren die sogenannten Neureichen. Und ihnen gegenüber standen die Menschen mit altem Geld. Und die Menschen mit altem Geld wollten mit diesen Emporkömmlingen, mit diesen Neureichen, nichts zu tun haben. Und ich muss da immer an Titanic denken. Weißt du noch, die eine Szene mit Rose Mutter, wo sie auch so die Nase rümpft, so Neureiche.
Ja, ja. Ich muss immer daran denken, an Roses Mutter, ja.
Ja, total. Und so war es halt wirklich. Also die Leute mit altem Geld, die wollten unter sich bleiben. Man wollte mit den anderen nichts zu tun haben. Und an der Spitze dieses illustren Kreises war die Mrs. Astor. Sie gab in der Gesellschaft den Ton an und sie bestimmte mit ihrer berüchtigten Liste der 400, wer zur High Society gehörte und wer nicht. Und was es damit auf sich hat und was das wirklich auch für einen unfassbaren Einfluss auf die Gesellschaft hatte, also weil in unseren Ohren klingt das, glaube ich, auch ein bisschen lächerlich teilweise, aber es war bitterer Ernst, okay? Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört gerne in unsere Folge über den Vanderbilt-Kostümball rein, da reden wir nämlich ein bisschen ausführlicher darüber. Aber diese Liste der 400, die war eben maßgeblich, also die bestimmte, wer dazugehörte und wer nicht. Und auf dieser Liste der 400 stand ein Mann namens Arthur Baldwin Tournier. Dieser Mann kam aus einer guten Familie mit viel Geld und Einfluss. Er studierte an der Elite-Uni Princeton und arbeitete zunächst als Jurist, bevor er sich dann seiner echten Leidenschaft zuwandte, dem Verlagwesen. Und dieser Arthur Baldwin Tournier, der kam dann auf die Idee, ein Magazin zu gründen. Und das machte er dann auch. Durch das Magazin wollte Tournier die gesellschaftlichen Strukturen noch einmal bekräftigen. Also er schrieb auch in der ersten Ausgabe, Zitat, die treibende Kraft des Magazins ist die soziale Idee. Die Geschichten, die hier erzählt wurden, also die Menschen, die vorgestellt wurden, stammten alle aus dem Kreis der 400, also Neureiche fanden in der Vogue nicht statt. Und auf diese Weise war die Vogue eben eine Waffe in diesem sozialen Kampf. Und wie gesagt, für uns klingt das jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber das war es eben nicht. Das war wirklich ein unglaublich krasser Machtkampf und die Vogue war da eben ein Mittel. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich euch die Hintergründe des Gilded Age so ausführlich erzählen wollte, weil es eben wichtig ist zu verstehen, wie die Gesellschaft damals funktionierte. Dass die Vogue eben ja mehr war als nur ein Magazin, es war eben ein Mittel in diesem sozialen Gefecht. Tournier stammte wie zuvor erwähnt aus einer wohlhabenden Familie, aber so ein Magazin kostet natürlich ein paar Dollar. Wie gut, dass er so viele reiche Freunde hatte, die bereit waren zu investieren. Und wenn man sich die Liste der Anteilseigner von 1892 anschaut, erkennt man sehr, sehr viele große Namen. Denn darauf finden sich die Namen der absoluten Creme de la Creme, also Astor, Whitney und viele mehr. Und die Tatsache, dass die Elite des Landes in das Magazin investierte, bedeutete eben nicht nur finanzielle Möglichkeiten, sondern auch einen guten Ruf. Und ein guter Ruf, der sorgt natürlich für viele Leserinnen und Leser. Die Vogue hatte zwei große Leserschaften. Einmal die Oberschicht, denn für sie war es natürlich ein extremer Ego-Boost, etwas über sich selbst zu lesen. Und man ist natürlich auch neugierig, was so seine Freundinnen und Freunde so treiben. Also man will ja informiert sein über seinen eigenen Kreis. Aber auch die Mittelschicht las die Vogue, denn es war ein toller Weg zu erfahren, was die Reichen und Schönen so treiben. Und ich meine, wir kennen es ja alle so ein bisschen, dass man so schaut, okay, was machen die Reichen so, wie ziehen die sich an, was treiben die so? Also das ist ja für uns alle irgendwie auch spannend und das war es eben damals auch schon. Das Magazin trägt ja einen sehr wohlklingenden Namen, Vogue. Den zu finden war gar nicht so einfach, also man überlegte sehr lange herum und Tournier wandte sich dann an die Journalistin Josephine Redding, die auch dann die erste Chefredakteurin der Vogue wurde, und sie durchforstete ein Wörterbuch und unterstrich darin das Wort Vogue. Also das ist ja ein französisches Wort für Style, für Mode, für Stil. Und das Magazin Vogue zu nennen, war ein ganz schlauer Schachzug, denn es gab eine Studie, die sich die Magazine des 19. Jahrhunderts mal genauer angeschaut hat. Und laut dieser Studie trugen 27 von 50 Magazinen das Wort Lady im Namen und die anderen 23 das Wort Haus oder Heim. Und da sticht ein Magazin mit dem Titel Vogue natürlich raus. Also das ist was Neues, das ist was Frisches, das ist was anderes, das sorgt natürlich irgendwie für Spannung, weißt du, du willst wissen, okay, was ist das für ein Magazin? Das klingt so ganz anders als die anderen.
Ja, weil es enthält ja nicht das Wort Lady oder Home im Titel. Also um was kann es wohl gehen in der Vogue?
Ja, das erregt Aufmerksamkeit. Mhm. Und ganz ehrlich, Vogue ist wirklich auch ein cooles Wort. Also, ja, richtig cool.
Ja, ich muss immer an Madonna denken, wenn ich den Namen höre. Come
Stimmt.
on, Vogue.
Aber ich muss doch an was anderes denken. Und daran denken, glaube ich, auch ganz viele. Man denkt sofort an Paris, wenn man das Wort Vogue hört.
Das stimmt.
Und das passt ja, weil welche Stadt steht mehr für Mode als Paris? Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, wie war sie denn, die erste Vogue? Wie sah sie aus und was stand drin? Am 27. Dezember 1892 kam die allererste Vogue auf den Markt. Eine Ausgabe kostete 10 Cent, das sind heute circa 3,30 Dollar. Auf dem Cover der ersten Ausgabe war eine Debütantin, illustriert von A.B. Wenzel, und über ihr stand in großen Buchstaben Vogue. Und als Begrüßung schrieb Tournier, Zitat, das eindeutige Ziel ist die Einführung eines würdevollen, authentischen Journals für Gesellschaft, Mode und die zeremoniellen Aspekte des Lebens. Man fand darin Partyankündigungen über die bevorstehenden Bälle oder Diners, erfuhr etwas über die vergangenen Partys, es gab Literaturtipps, aber auch schon Modetipps, aber bei weitem noch nicht in dem Ausmaß wie heute. Und es gab auch noch nicht diese eindeutige Ausrichtung auf Frauen. Also es gab auch viele Inhalte für Männer. Und damit will ich jetzt auf keinen Fall sagen, dass die Vogue nur für Frauen ist. Also die Vogue ist für jeden da. Aber man merkt ja schon, wenn man ehrlich ist, wer die Zielrichtung
ist. Ich wollte gerade sagen, die Zielaudience ist schon größtenteils Frauen, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Das war damals aber noch nicht ganz so klar. Und ihr merkt, die Vogue sah damals noch ein bisschen anders aus als heute. Obwohl eine Sache von Anfang an ganz klar zu sehen war, die Vogue steht für Luxus und für Glamour. Und ich finde auch das, was er da in der ersten Zeitschrift schon geschrieben hat, also dass es eben für die Gesellschaft, Mode und die zeremoniellen Aspekte des Lebens gedacht ist, die Vogue, da sieht man ja schon, wohin die Reise geht, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass es eben um die Gesellschaft geht. Also ja, und eben auch darum geht, um festzulegen und um ganz klar zu zeigen, wer die Gesellschaft ist und wer die Gesellschaft nicht ist.
Ja.
Hauptsächlich arbeiteten in der Anfangsredaktion der Vogue Menschen, die, wenn wir ganz ehrlich sind, eher nach ihrem sozialen Status ausgesucht wurden und nicht nach ihrem Können. Denn, wie gesagt, man wollte damit ja auch eine Message senden. Doch eine stach sehr heraus, eine Frau namens Josephine Redding, die habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt. Sie wurde die erste Chefredakteurin der Vogue und schrieb Artikel, die tiefgründiger waren als jetzt Dinner-Einladungen oder sowas. Sie schrieb über Frauenwahlrechte, sie schrieb, also ein ganz großes Thema von ihr, ein Herzensthema von ihr waren Tiere. Sie hatte eine Kolumne über Tiere, also so hieß das, und die blieb auch noch lange nach ihrer Zeit bei der Vogue erhalten. Also die blieb bis in die 40er Jahre hinein erhalten. Außerdem förderte sie die Rubrik Elegante Mode für begrenzte Einkommen und die Idee, dass die Vogue auch Schnittmuster herstellte. Also das waren so die Dinge, die sie gepusht hat. Und diese Inhalte machten das Magazin eben auch für Menschen interessant, die nicht in Geld schwammen, und erschloss dadurch natürlich auch nochmal eine neue Zielgruppe. Mhm. Das war ziemlich gut.
Ziemlich schlau vor allen Dingen. Weil man darf ja nicht vergessen, dass gerade damals, so vor 100 Jahren, also ist ja heute immer noch so, dass die Masse das meiste Geld bringt. Weil nur weil du den oberen 10.000 irgendwie zu caterst mit deinem Inhalt, dann verdienst du wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, obwohl du das Magazin viel, viel teurer verkaufen kannst pro Stück. Aber es ist, in der Mode sieht man ja, wer macht das meiste Geld? Große Modehäuser oder Fast-Fashion-Ketten? Fast-Fashion-Ketten natürlich, weil Masse immer das große Geld bringt. Also es war ein sehr schlauer Schachzug.
Wie sagt man das nochmal? Speise die Masse, iss mit der Klasse?
Genau.
Ja, das ist auch irgendwie so. Irgendwie aber ich glaube, bei Josephine, ja, ich glaube so ungefähr. Ich glaube halt, dass bei Josephine Redding das auch daher kam, dass sie selbst eben nicht unbedingt aus dieser krassen High Society kam und deshalb, glaube ich, auch mal einen anderen Blick auf die Sache hatte. Mhm. Und das hat gut funktioniert. 1901 verließ sie allerdings das Magazin und Tournier brauchte Ersatz und den fand er in seiner Schwägerin Mary Harrison. Allerdings änderten sich die Zeiten ein paar Jahre danach, denn 1906 starb Tournier und ja, dann war natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Tournier war nicht mehr da, doch ein neuer Mann hat nun seinen Auftritt in unserer Geschichte, Condé Montrose Nast. Nast hatte die Vogue schon länger im Visier, also er hatte Tournier zu Lebzeiten auch schon ein Angebot gemacht, das dieser allerdings ablehnte. Seine Witwe nahm das Angebot dann aber an. Und er machte die Vogue, wenn man ehrlich ist, eigentlich zu dem, was sie heute ist. Mhm. Also er ist so der Gründervater eigentlich der richtigen heutigen Vogue. Condé Nast stammte anders als Tournure nicht aus einer wohlhabenden Familie, doch dank einer wohlhabenden Verwandten konnte er an die renommierte Uni Georgetown gehen und dort Jura studieren. Er interessierte sich allerdings nicht so sehr für Jura, sondern eher für Druckerei und das Verlagswesen. Also genau wie Tournure eigentlich, da hat er auch Jura studiert und wollte dann ins Verlagswesen. Er stieg ins Zeitschriftenbusiness ein und erwies sich wirklich als wahres Wunderkind. Also Condé Nast war wie gemacht für diesen Job. Er sah ein riesiges Potenzial in der Vogue und wusste auch schon genau, wie er die Vogue gestalten wollte. Er wollte sie an Frauen richten, also exklusiv an sie, und es sollte eben ein an Frauen gerichtetes Luxusmagazin sein. Denn für ein solches Magazin mit so klarer Zielgruppe lassen sich wunderbar Anzeigenkunden mit viel Geld finden, weil durch Anzeigenkunden gewinnst du ja Geld, damit verdienst du Geld. Und in diesem Magazin kommen eben Menschen mit teuren Produkten, mit Menschen, die gerne teure Produkte kaufen und sich das auch leisten können, zusammen. Also, perfect match, würde ich sagen.
Mhm.
Das war seine Vision für die Vogue. Und er hat es auch mal in einem Zitat so zusammengefasst. Er erklärte seine Geschäftsphilosophie mal so, Zitat, wenn sie ein Tablett mit 2 Millionen Nadeln hätten, sie wollen aber nur die 150.000 davon, die goldene Spitzen haben, wäre es ein endloser und kostspieliger Prozess, sie auszusortieren. Aber wenn sie einen Magneten bekommen könnten, der nur die goldenen Nadeln herauszieht, was wäre das für eine Ersparnis? Und in diesem Sinnbild, in dieser Metapher war eben die Vogue dieser Magnet, der nur die Creme de la Creme herausgezogen hat. Er brauchte eine Weile, um die Vogue umzustrukturieren, denn unter Tournures Leitung war das Magazin einfach noch nicht so ganz ausgereift. Also die Zielrichtung war noch nicht ganz so klar wie dann unter Condé Nast und er musste erstmal einiges umstrukturieren. Und das schaffte er auch. Eine Februar-Ausgabe von 1910 enthielt folgende Ankündigung von Condé Nast, Zitat, beginnt mit der Ausgabe mit den Ausblicken auf die Frühjahrsmode vom 15. Februar, wird die Vogue nach einem Plan herausgegeben, der eine größere, bessere, noch attraktivere Vogue hervorbringen wird. Die Vogue wird ab sofort die aktuellen Berichte über Mode, Gesellschaft, Musik, Kunst, Bücher und Theater in 2 prächtigen 14-tägigen Ausgaben präsentieren, die jeweils mehr als doppelt so umfangreich sein werden wie die derzeitige gewöhnliche Wochenausgabe. Also wie die Ankündigung eben erwähnt, erschienen sie jetzt eben nur noch alle 2 Wochen. Vorher war es jede Woche, die Vogue war eine wöchentliche Zeitung, jetzt alle 2 Wochen. Und der Preis stieg auch ein bisschen von 10 Cent auf 15 Cent, also auf circa 4,80 $. Wir sind schon fast bei den heutigen Preisen.
Yeah, wenn man yeah.
In den ersten Nastjahren blieb Mary Harrison noch die Chefredakteurin. Nach ein paar Jahren verließ sie allerdings die Vogue und Condé Nast wusste auch sofort, wer ihren Platz einnehmen sollte. Edna Woolman Chase. Und diese Frau ist für unsere Geschichte sehr, sehr wichtig. Edna Woolman Chase war praktisch von Anfang an dabei, also sie arbeitete praktisch von Anfang an bei der Vogue. Sie kannte das Magazin besser als alle andere und ihre wohl wichtigste Eigenschaft, sie verstand sich super mit Condé Nast. Die beiden waren absolut auf einer Wellenlänge und waren ein wahres Dreamteam. Also später, irgendwann am Ende ihrer gemeinsamen Zeit war das wohl nicht mehr so. Da haben sie sich auseinandergeliebt. Aber am Anfang, die ersten Jahre, waren die beiden wirklich ein absolutes Dreamteam. Edna Woolman Chase hatte sich voll und ganz der Vogue verschrieben. Sie sagte selbst später mal, Zitat, ich saugte die Vogue in mich auf und die Vogue saugte mich auf. Sie galt als sehr strenge und anspruchsvolle Chefin, also zum Beispiel stellte sie die Regel auf, dass die Vogue-Mitarbeiterin Hüte, weiße Handschuhe und schwarze Seidenstrümpfe tragen sollten, immer. Und das war gar nicht so leicht umzusetzen, weil wenn du nicht aus reichen Verhältnissen kamst, dann hat das Gehalt von der Vogue halt einfach nicht gereicht, du hast nicht viel verdient. Und von daher war das gar nicht so einfach, das umzusetzen. Oder auch so ein Beispiel, was ich extrem amüsant fand und ganz typisch für Edna Woolman Chase. Es gab ja später auch die britische Vogue und die Chefredakteurin dort wohnte in einem Londoner Viertel, das nicht ganz so schick war. Und Edna fand das unpassend und hielt es eben für unpassend und vulgär. Also befahl sie ihr nach Mayfair, also in dieses Nobelviertel in London, umzuziehen, weil das einfach standesgemäß ist. Und das hat sie dann auch gemacht, weil du zu Edna Woolman Chase nicht Nein gesagt hast. Das ist so verrückt.
Witzig.
Und wenn Menschen sich von der Vogue abwandten, konnte Edna auch ziemlich rigoros werden. Also das war dann, glaube ich, nicht sonderlich angenehm mit ihr. Und generell, also das könnte ich jetzt noch ewig so weiterführen, sie hatte wirklich, ja, sie war einfach sehr streng, sehr rigoros, aber sie hatte auch sehr viele positive Eigenschaften. Also viele Mitarbeiterinnen und Weggefährten sprechen auch sehr positiv von ihr. Sie sah viel Potenzial in Menschen und gab ihnen Chancen, die andere ihnen vielleicht nicht gegeben hätten. Und sie war einfach unglaublich kreativ und hatte viele Ideen, wie man die Vogue gestalten könnte. Und das hat sie eben auch sehr erfolgreich in die Tat umgesetzt. Sie und Nast hatten eben beide sehr viele gute Eigenschaften, aber auch sehr viele negative Eigenschaften. Aber die Schattenseiten von Condé Nast, die definitiv existiert haben, sind ein Thema für einen anderen Tag, sonst wird die Folge leider zu lang. Aber im Großen und Ganzen lief es in den 10er und 20er Jahren wirklich gut und die Angestellten bei der Vogue fühlten sich wirklich wohl. Ein ehemaliger Assistent sagte über die Zeit auch mal Folgendes, Zitat: Es war eine Familie, in der Mr. Nast der Vater und Mrs. Chase die Mutter war. Vogue war eine Demokratie, in der jede eine Stimme hatte. Selbst das geringste Mitglied, das ich sicherlich war. Das fand ich irgendwie schön, das so zu hören. Und Familie waren sie im wahrsten Sinne des Wortes, denn sehr viele Angestellten heirateten untereinander und bekamen kleine Vogue-Babys.
Das erinnert mich voll an Robinson. Da ist es nämlich auch so, haha.
Ich glaube, das ist in vielen größeren Unternehmen so, wenn man ehrlich ist. Ich meine, hast du mal Grey's Anatomy gesehen?
Gott, ja. In vielen größeren Unternehmen und in einem Seattler Krankenhaus.
Ab 1912 sandte Condé Nast Vogue-Exemplare ins Vereinigte Königreich, um sie dort zu verkaufen. Und er stellte dort den Londoner William Wood ein, der das alles in die Hand nahm und nach Anzeigekunden suchte, also der hat sich da auch wirklich reingehängt. Und dieser William Wood überzeugte Condé Nast dann 1916, eine eigenständige großbritannische Ausgabe rauszubringen. Denn 1916 befinden wir uns ja im Ersten Weltkrieg und ein Import der Zeitschriften von Amerika nach Großbritannien war praktisch unmöglich. Und da lag natürlich die Idee nahe, einfach vor Ort eine Zeitschrift zu organisieren und herauszugeben. Und es hatte auch noch andere Vorteile. Also eine lokale Ausgabe zu produzieren ist günstiger. Außerdem bekommst du bessere Werbekunden. Denn britische Firmen zahlen eher Geld, wenn die Zeitschrift britisch ist.
Ja.
Liegt irgendwie auf der Hand.
Und es gab davor wohl auch schon also es gab ja davor schon die britische Ausgabe, wenn man so möchte. Das war aber eigentlich nur die amerikanische Vogue mit überarbeiteter Rechtschreibung, weil natürlich die britische Rechtschreibung ein bisschen anders ist und das britische Englisch als das amerikanische. Also das gab es schon vorher auch. Aber ab da ging es dann so richtig los, ne?
Ja, genau, weil ich meine natürlich, man darf sich nichts vormachen. Ganz viele Themen wurden einfach von der amerikanischen Ausgabe übernommen und ein bisschen verändert und dies und das. Aber es war schon dann was heißt eine eigenständige Zeitschrift, aber schon was Eigenes. Und so war eben 1916 die British Vogue geboren oder auch Broke, wie sie intern genannt wird.
Zum Glück wird es anders geschrieben. Ich dachte jetzt direkt an Broke im Sinne von
Ja.
keine Kohle.
Nee, nee, die britische Vogue lief gut, obwohl es am Anfang natürlich schwierig war, weil ich meine, eine Modezeitschrift zu etablieren in Kriegszeiten, das ist nicht leicht. Aber sie schafften es. Amerika war vom Krieg nicht so getroffen wie Großbritannien, selbstverständlich. Aber selbstverständlich stellte der Krieg auch sie vor Herausforderungen. Denn die Modeindustrie in Paris lag brach. Und was ist die Modewelt ohne Pariser Mode? Edna Woolman Chase hatte nämlich eine bahnbrechende Idee. Und diese Idee hieß Mode schauen.
Was?
Ja, für uns klingt das jetzt so, okay, wow, Mode schauen, wow.
Wow,
Aber
Edna, hast du
damals
dir
war
richtig
das
einen Zacken aus der Krone gebrochen, um mit der Idee um die Ecke zu kommen?
richtig neu. Aber damals war das wirklich was Neues, auch wenn wir uns das heute nicht vorstellen können. Denn sie dachte sich, hey, wenn aus Paris keine Mode kommt, sollen doch einfach New Yorker Designer etwas kreieren und ausgewählte Frauen können das dann dem Publikum präsentieren. Und man könnte das ja zusätzlich noch als Wohltätigkeitsveranstaltung deklarieren und das eingenommene Geld nach Europa schicken. Also super Idee. Und das Konzept der Modenschau ist ja für uns heute das Normalste der Welt. Doch damals fand man das irgendwie seltsam und niemand wusste so wirklich, was damit anzufangen. Und Edna sagte später auch darüber, Zitat: Heute, wo Modeschauen zu einer Lebensart geworden sind, kann man sich das dunkle Zeitalter, als es noch keine Modenschauen gab, kaum noch vorstellen.
Das Mittelalter.
Ja, aber es war wirklich so. Die Leute waren irritiert von dieser Idee. Und es war nicht leicht, diese Idee umzusetzen, aber sie hat es hinbekommen. Und so wurde dann der Ballsaal des Ritz-Carlton gebucht und dort fand dann eine Modenschau statt. Also man nannte es Fashion Fat und das war ein riesiger Erfolg. Edna Woolman Chase saß ja wirklich viele Jahre fest im Sattel, auch wenn es nicht immer einfach war, das will ich gar nicht verschweigen. Also nicht alle Männer nahmen sie wirklich ernst, aber letztlich konnte sie sich eigentlich immer durchsetzen und so war die amerikanische Vogue sehr lange unter ihrer Regentschaft, also sehr lange, wir hören später wie lange. Bei der britischen Vogue lief das nicht alles so stringent, da gab es öfter mal einen Wechsel, es gab einige Chefredakteurinnen, über die ich jetzt nicht alle reden will, aber eine will ich hervorheben, weil ich es spannend fand und über die würde ich gerne auch noch ein bisschen was auf YouTube machen demnächst und zwar über eine Frau namens Dorothy Todd, genannt Dodie. Sie wurde 1922 zur Chefredakteurin und war wirklich eine spannende Person. Sie war homosexuell und lebte offen mit ihrer Freundin zusammen. Und diese Freundin war Madge, ich weiß nicht, ob man Madge, I don't know, muss ich noch rausfinden, Madge Garland.
Ist da ein R drin?
Nee, also M-A-D-G-E.
Ja, dann ist es Madge.
Madge, okay. Madge Garland, die war auch eine Vogue-Mitarbeiterin und gemeinsam gestalteten sie die Vogue zu einem sehr kreativen, avantgardistischen Blatt. Also es ging um viel mehr als nur Mode. Sie schrieb über Künstler und Politiker, zeigte Werke von ausstrebenden Künstlerinnen und Künstlern, veröffentlichte Werk neuer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Sie veröffentlichte in der Vogue Menschen wie Aldous Huxley, Virginia Woolf, Gertrude Stein steuerte Sachen bei. Die Gertrude Stein.
Die Gertrude Stein? Kathy Bates von Midnight in Paris?
Ja, die Gertrude Stein.
Crazy.
Also diejenige, die den Begriff der verlorenen Generation geprägt hat. Ja. Das, also sie ist Menschen wie uns beiden, die Fitzgerald sehr lieben und Hemingway sehr lieben, sehr nah an unserem Herzen.
Ja.
Sehr viele Menschen, die in der Vogue in dieser Zeit stattfanden, waren queer. Und ich erinnere nochmal daran, wir sind in den 20er Jahren.
Das war...
Und Dorothy Todd war ja ebenfalls queer.
Richtig krass für die damalige Zeit. Unvorstellbar krass eigentlich.
Das ist extrem. Und ich meine... Wir sehen hier ganz viele Menschen der LGBTQ-Community, die hier eine Plattform bekommen und unter der Leitung einer offen queeren Chefredakteurin. Das ist so spannend.
Mhm.
Ich meine, Dorothy Todd war auch unter, also will ich jetzt gar nicht verschweigen, auch ein schwieriger Charakter und ja, aber auch ein sehr spannender Charakter. Also darüber würde ich gerne in der Zukunft noch ein bisschen mehr erzählen. Aber es war mir wichtig, sie hier auf jeden Fall anzusprechen, weil es ist wirklich ein spannendes Kapitel in der Vogue. Aber auch in anderen Ländern passierte etwas, denn Nass Wunsch nach Expansion blieb natürlich nicht in Großbritannien stehen. 1920 kam die erste französische Ausgabe der Vogue auf den Markt oder wie man sie auch intern nennt, Frog. Oder Frog, je nachdem.
Frog, ja.
Und ich meine, die Vogue Paris ist ja wirklich für ganz viele Menschen der modische Nabel der Welt mittlerweile. Und das startete eben 1920. Jetzt kehren wir aber mal wieder zurück nach Amerika. Hier stehen uns ein paar Krisen bevor. 1929 gab es ja den Börsencrash, was die Vogue in eine schwierige finanzielle Lage brachte. Denn Nast hat sehr viel Geld dabei verloren. Doch etwas anderes stürzte die Zeitschrift in eine vielleicht sogar noch größere Krise, in eine große mentale Krise, sagen wir mal so. Denn Edna Woolman Chase saß ja wie bereits sehr fest im Sattel, sehr fest im Sattel. Aber irgendwann in ihrem Leben wollte sie auch mal in den Ruhestand gehen.
Was? Entschuldigung? Ja.
Glaubst du kaum, aber das war der Plan. Und sie hatte schon die perfekte Nachfolgerin gefunden. Sie hatte 1921 eine Frau eingestellt und sofort bemerkt, die hat ganz viel Potenzial. Und deshalb brachte sie ihr alles bei und bildete sie zur perfekten Nachfolgerin aus. Weil sie war ja selbst dann oft in Großbritannien oder in Paris und kümmerte sich dort um die Vogue-Ausgaben. Und immer wenn sie weg war, übernahm dann diese Frau das Ruder und war damit de facto eigentlich die zweitwichtigste Frau bei der amerikanischen Vogue. Und ihr Name war Carmel Snow. Und klingelt da was bei dir, wenn du den Namen hörst?
Ja, das habe ich schon mal gehört. Wait a second.
Mhm.
Wo? Wo habe ich das schon mal gehört? Pauline, sag's mir, sonst kann ich nicht schlafen.
Das war die Frau, die ein paar Jahre später dem New Look seinen Namen geben sollte.
Oh ja, Mann, natürlich. Oh Gott, ein paar peinlich.
Aber wie wir aus der Dior-Folge schon wissen, hat sie das nicht gemacht, als sie bei der Vogue war, sondern sie war bei der Harper's Bazaar,
ja. Eins von beiden ist es immer, ich schwöre. Es sind so viele Editors-in-Chief in der Geschichte der Vogue, die vorher oder nachher bei Harper's Bazaar waren. Die haben sich ausgetauscht. Das war wie in eine kleine inzestuöse Modefamilie bei den beiden.
Ja, aber damals, man nahm das wirklich nicht so locker, weil das war die allergrößte Konkurrenz, die Harper's Bazaar. Es war wirklich, das war ein ernsthafter Krieg hier.
Das war wie bei 30 über Nacht mit diesen zwei Modemagazinen, weißt du noch? Die, oh mein Gott, die Sparkle ist schon wieder vor uns, bla bla bla. Ja, so waren damals Harper's Bazaar. Ja.
Das war kein Spaß, das war wirklich ernsthaft.
Serious Business, ja.
Und hier kommen wir eben zu der großen mentalen Krise, denn 1932 verkündete Carmel Snow Edna Woolman Chase, dass sie zu Harper's Bazaar wechseln würde.
Oh mein Gott.
Und das war ein unglaublich harter Schlag für sie und auch für Contenance. Damit hatte niemand gerechnet. Weil ich meine, man hatte sie als die Nachfolgerin auserkoren, hat ihr alles beigebracht, hat sie praktisch zur zweitwichtigsten Frau gemacht. Und dann sagt sie, okay, danke, ich gehe dann mal zur größten Konkurrenz. Das war ein richtig, richtig harter Schlag. Und für uns heute, wie gesagt, klingt das gar nicht so krass, aber es war krass. Also sie war zum Beispiel auch die Patentante bei einem von Condé Nasts Kindern und Condé Nast hat danach nie wieder mit ihr gesprochen.
Oha.
Nie wieder. Und Edna auch nicht, also Carmel Snow hat sie ein paar Jahre später mal zum Essen eingeladen und Edna hat ihren Brief zurückgeschrieben, den man heute auch noch lesen kann und in dem auch deutlich wird, wie verletzt sie ist und da sagt sie halt, nee, wir haben nichts mehr zu reden, weil ja, das kann man nicht mehr gut machen.
Krass.
Also das war wirklich ein harter Schlag. Das waren alles harte Schläge, doch ein viel härterer sollte noch kommen, der Zweite Weltkrieg. Es gab bei der britischen Vogue einen Mann, der die Zeitung groß gemacht hat, also der wirklich alles für die britische Vogue gegeben hat, Harry Yoxall. Und als die Anzeichen immer größer wurden, dass es Krieg geben würde, wollte Nast ihn nach Amerika holen. Yoxall wollte aber sein Land nicht im Stich lassen, er brachte dann seine Kinder nach Amerika in Sicherheit und kümmerte sich in Großbritannien dann um die Vogue. Also er ging ins Büro, nahm die Vogue-Schnittmuster, wichtige Unterlagen und brachte sie im Keller seines Hauses in Sicherheit. Er schrieb alles Wichtige auf, jeder in der Belegschaft bekam genaue Anweisungen, was zu tun wäre im Fall der Fälle. Er stellte eine Kriegsausgabe der Vogue zusammen und schickte sie an die Druckerei. Also er hat wirklich alle Maßnahmen schon ergriffen, weil er wusste, da kommt was Schlimmes und hat eben vorgesorgt. Und irgendwie kriege ich da richtig Gänsehaut immer, wenn ich darüber nachdenke. Weißt du, dieses Gefühl, du weißt, da passiert jetzt was Schlimmes, da kommt was Schlimmes und du kannst nichts dagegen machen.
Ja.
Aber auch wenn Yoxall gut vorbereitet war, hilft alles nichts im Krieg, du kannst nichts hervorsehen, denn seine Befürchtungen bewahrheiteten sich, es kam zum Krieg. Die Vogue, die britische Vogue, hat aber den Krieg, also auch während des Krieges noch publiziert, sie kam weiterhin raus. Am 1. Dezember 1940 veröffentlichte die amerikanische Vogue einen Artikel mit dem Titel »Die britische Vogue segelt im Sturm«. Und dieser Artikel wurde von Audrey Withers geschrieben, der britischen Chefredakteurin aus dieser Zeit. Und ich will euch ein bisschen was aus dem Artikel vorlesen. In dem Artikel ist ein Editor's Note vorangestellt, in dem steht, Zitat, dieser Bericht über die Schwierigkeiten des Verlagswesens in einem Blitzkrieg wurde von der britischen Chefredakteurin in einem Luftschutzbunker geschrieben. Es ist ein weiteres Beispiel für den Mut der britischen Arbeiterinnen und Arbeiter, deren erster Gedanke nicht ihrer eigenen Sicherheit gilt, sondern dem Job, den sie zu tun haben. Und ich würde euch jetzt gerne einen Auszug daraus vorlesen, der ist ein bisschen länger, aber ich denke, es ist mehr als wert, weil es ist wirklich spannend. Also, Zitat. Jeden Morgen verlassen wir das Haus, nicht wissend, wann und wie wir das Büro erreichen. Ein Teil der Straße könnte getroffen worden sein, der Verkehr umgeleitet. Ein halbstündiger Weg kann 2 Stunden dauern und 3 Umstiege mit sich bringen. Die Begrüßungen, die wir bei der Ankunft austauschen, gehören eher in ein Krankenhaus als in ein Büro. Wie geht es dir? Fragen wir besorgt. Wie war deine Nacht? Die Antwort darauf konnte alles sein, von laut, aber nicht schlimm, bis zu sehr unangenehm, das Haus nebenan wurde getroffen. Gewöhnlich war das ganze Team da oder wir wussten, weshalb jemand fehlte. Aber es gab einige traurige Morgende. Ein Teammitglied wurde getötet, als eine Bombe seine Wohnung traf. Seine Mutter starb ebenfalls und seine Schwester wurde verwundet. Unser Druckerbote und seine Familie wurden in ihrem Schutzraum begraben und mussten herausgezogen werden. Sie waren unverletzt, aber alles, was sie auf dieser Welt besaßen, war weg. Zwei Frauen aus dem Team wurden von einer Bombe und herumfliegendem Glas verletzt. Drei andere wurden aus ihren Häusern gebombt, eine andere wegen einer Zeitbombe aus dem Haus evakuiert. Sobald wir sichergestellt haben, dass alle da waren, setzten wir uns, packten den großen Wäschekorb aus, der jede Nacht mit unseren Schätzen in den Keller wanderte, und beginnen mit der Arbeit des Tages. An irgendeinem Punkt beginnen die Sirenen. In den schlechten alten Tagen sind wir dann sofort heruntergegangen und sind dort geblieben bis zum All-Clear-Zeichen, was manchmal bis zu 5 Stunden dauern konnte. Jetzt wird auf den Dächern Ausschau gehalten und wir arbeiten weiter, bis deren Alarm uns warnt, dass Flugzeuge über uns sind oder Pistolen feuern. Jetzt gehen wir weniger in den Schutzraum, dafür aber schneller. Wenn die Alarmglocke läutet, packen wir unsere Arbeit und Utensilien und gehen in den Keller. Wir sehen aus, als gingen wir zu einem seltsamen Picknick. Mäntel hängen über unseren Schultern, Aktentaschen mit Abzügen, Fotos, Layouts, Kopien, gemischt mit Gasmasken, Sandwich und Strickerei. Die Männer des Art Departments tragen unter einem Arm Zeichnungen und Layouts, unter dem anderen eine Pumpe, Spitzhacke oder Schaufel. Es ist ein seltsames Picknick, zweifellos. Wir sortieren uns im Keller auf Klappstühlen, während allem, also dem Luftalarm, diskutieren wir Features, diktieren Briefe, erstellen Layouts, korrigieren Abzüge, wir hielten sogar schon eine Redaktionsbesprechung ab. Weiter berichtet sie in dem Artikel, wie schwierig es einfach auch ist, die Inhalte zusammenzubekommen, denn die Designer hatten natürlich Probleme, etwas herzustellen. Viele Künstlerinnen und Künstler, Fotografen, Models waren eingezogen worden oder sind aufs Land geflohen oder sonst irgendwas. Strom und Papier war knapp, also wirklich Probleme, wo man hinsah. Aber die britische Vogue kämpfte sich durch den Krieg und ich denke, man darf den Einfluss, den die Vogue in dieser Zeit auf die Menschen hatte, nicht unterschätzen. Weil ich glaube, dass ganz oft, wenn man das hört, denkt man so, mein Gott, wozu braucht man ein Luxusmodemagazin im Krieg? Aber man darf das wirklich nicht unterschätzen. Also sie arbeiteten auch mit dem britischen Ministerium für Information zusammen und berieten sich auch darüber, also welche Informationen wichtig sind und wie man Frauen und Menschen generell halt auch motivieren kann und auch ja so ein gutes Gefühl geben kann. Und sie schrieben zum Beispiel in ihrem Magazin über Frauen, über ihren mutigen Einsatz. Sie feierten die Stärke dieser Frauen und ermutigten sie durchzuhalten. Sie gaben Ratschläge, die vielleicht klein klingen, aber eine große Wirkung hatten. Also zum Beispiel mussten viele Frauen in Fabriken arbeiten und ihre längeren Haare waren oft unpraktisch. Also die verfingen sich dann auf den Maschinen und da gab es schlimme Unfälle. Und um da entgegenzuwirken, schrieb die Vogue darüber, wie toll Kurzhaarfrisuren sind und zeigte Fotos von Schauspielerinnen mit ihren schicken Kurzhaarfrisuren und ermutigte so eben die Frauen, ihre Haare abzuschneiden. Oder sie gaben Tipps, wie man die Kleidung umnäht, damit sie wieder stylischer aussieht und so weiter und so fort. Also sie halfen wirklich mit, so diesen...
Die Moral irgendwie so aufrecht zu erhalten.
Genau. Hm. Und das, finde ich, darf man nicht unterschätzen. Also die Vogue in Kriegszeiten ist wirklich spannend. Es gibt zum Beispiel ein sehr bekanntes Vogue-Foto aus dieser Zeit von Cecil Beaton. Darauf zu sehen ist das Model Elizabeth Cowell in einem Kostüm mitten in den Trümmern Londons. Und daneben steht, Mode ist unzerstörbar. Sie wird auch Butterkorps überstehen. Du kannst ein Modegespür nicht rationieren.
Mhm.
Und dieses Foto rührt mich immer, wenn ich sehe, wirklich zu Tränen. Weil du siehst, wie kaputt diese Stadt ist, aber sie geben nicht auf, weißt du?
Ja.
Und auch der Satz daneben, Mode ist unzerstörbar. Boah. Gänsehaut. Und Audrey Withers, also die Frau, die Vogue so mutig und gut durch den Krieg geführt hat, wurde übrigens später auch mit dem Order of British Empire ausgezeichnet.
Mhm.
Sehr, sehr, sehr spannend. Auch in Paris war man durch den Krieg in einer schwierigen Lage. Also die Vogue wollte auch, die Nazis wollten auch die Vogue dazu bringen, für sie als Propagandamagazin zu arbeiten und dies und das. Also es war eine ganz schwierige Lage in Paris. Aber auch die Vogue in Paris überstand den Krieg irgendwie. Und ich kann euch dazu sagen, also Magda weiß es schon, ich bin auf dieses Thema gestoßen und hätte niemals gedacht, dass mich das so unfassbar interessiert, die Vogue in Kriegszeiten. Aber ich bin so angefixt und ich werde dazu auf jeden Fall noch mehr recherchieren. Das heißt, ihr werdet dazu wahrscheinlich noch einiges sehen und hören. Auf TikTok, YouTube, ich weiß noch nicht genau. Aber ich glaube, das wird jetzt mein Thema in nächster Zeit. Aber gehen wir erstmal zurück nach Amerika. Da waren die Schrecken des Krieges ja weiter entfernt und nicht ganz so fühlbar, vor allem am Anfang, weil sie noch keine Kriegspartei waren. Dafür erschütterte hier etwas anderes die Vogue sehr tief. 1942 starb Condé Nast. Der Mann, der die Vogue, wie wir sie heute kennen, erschaffen hat und groß gemacht hat, starb. Und das war natürlich ein unglaublich großer Verlust. Während dieser wichtige Mann also die Vogue für immer verließ, kam ein neuer Mann zum Magazin, der sie in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen sollte, Alexander Liebermann, künstlerischer Leiter des Magazins und unglaublich wichtig. Zur selben Zeit kam auch der legendäre Fotograf Irving Penn zum Magazin. Also zwei sehr wichtige Gestalten der Vogue betreten hier das Parkett. Und auch wieder was Erfreuliches, im Oktober 1944 konnte die Vogue Paris das erste Mal wieder über ihre Mode berichten. Ist das nicht schön?
Ja.
Und ein Cover möchte ich noch kurz hervorheben. Das Titelbild der Oktoberausgabe 1945, das ist vielleicht mein Lieblingscover der Vogue generell, also der britischen Vogue. Man sieht hier einen gemalten blauen Himmel und darüber steht in weiß Vogue, sonst sieht man gar nichts. Und ich finde, dieses ruhige Cover sagt so viel aus. Weißt du, der Himmel ist leer, du siehst keine Flugzeuge, keine Bomben, es ist Frieden.
Ja.
Und dieses Cover, ich finde, wenn man das anschaut, man kann es richtig fühlen. So, der Krieg ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Und ein paar Jahre später, 1952, beginnt für die Vogue ein neues Kapitel. Denn Edna Woolman Chase verlässt tatsächlich das Magazin. Sie war insgesamt 56 Jahre dort, 38 davon als Chefredakteurin. Also wirklich unfassbar beeindruckend. Mhm. Aber jetzt mit 75 Jahren, ging sie in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolgerin sollte eine Frau namens Jessica Dave sein. Sie war auch schon länger bei der Vogue, also seit den 30ern, und war eine sehr engagierte und resolute Frau. Also sie war anders als manch andere Moderedakteurinnen. Also sie nahm Mode als Business sehr ernst. Sie war kein exzentrischer Paradiesvogel. Die Vancouver News Herald beschrieb sie in den 50ern mal folgendermaßen, sehr treffend. Jessica Daves, Vogue-Chefredakteurin, ist eine kultivierte, belesene und eher mütterlich aussehende Frau. Tatsächlich ist sie die Antithese dessen, wie man sich eine Moderedakteurin vorstellt. Sie ist komfortabel und schlau. Ich weiß nicht so ganz, was sie mit komfortabel meinen, aber ich finde, die Beschreibung trifft's sehr gut. Also sie hat einfach verstanden, Mode ist ein Business und war nicht so ein flatternder, bunter Paradiesvogel. Weißt du, was ich meine? Kannst du es dir vorstellen?
Mhm.
Und sie, also die 50er Jahre waren ja in der Mode generell sehr, sehr gut, sagen wir es mal so. Das war ein sehr modisches Jahrzehnt. Und da war die Vogue natürlich ganz oben mit dabei. Also da hatte sie wirklich so einen richtig krassen Höheflug. Und durch diesen Höheflug hat Jessica Daves die Vogue sehr gut durchgebracht und durchgefahren. Eines der Themen, die ihr besonders am Herzen lagen, oder vielleicht sogar das wichtigste Thema für sie in den 50ern, war die Ready-to-Wear-Mode. Also sie hat das als Trend entdeckt und hat die Ready-to-Wear auch schick gemacht. Das war so ihr großer Einfluss auf die Vogue, auf die Mode. Die Vogue schrieb auch später mal über sie, Zitat, sie ist allgemein bekannt als eine der großen Kräfte, die amerikanische Ready-to-Wear von ziemlicher Verworrenheit zu dem gemacht hat, was es heute ist, der Neid und Bewunderung der Welt. Und ja, ich finde, so kann man dieses Kapitel Jessica Daves sehr gut zusammenfassen. 1959 wurde Condé Nast Publications für $5 Millionen an Samuel Irving Newhouse Sr. verkauft. Und der Legende nach sagte seine Frau Mitzi ihm eines Tages, dass er bitte nicht vergessen solle, ihr heute die Vogue zu kaufen. Und das tat er, aber nicht die Zeitschrift, sondern das ganze Unternehmen.
Okay, Irving.
Ob das so war oder nicht, naja, sei jetzt mal dahingestellt.
Aber witzig wär's.
Aber Condé Nast ist bis heute im Besitz der Familie Newhouse. Mhm. Und die haben dann auch nochmal ordentlich expandiert. Also bisher gab es ja eben nur die amerikanische Vogue, die britische Vogue und die Vogue Paris. Und die haben dann ganz viele weitere Vogues gestartet.
Ja.
Und genau, also zu dem Zeitpunkt war noch Jessica Daves die Chefredakteurin der amerikanischen Vogue. Anfang der 60er übernahm dann eine neue Frau das Zepter. Eine Frau, der wir hier schon mal eine ganze Folge gewidmet haben. Magda, wer war's?
Diana fucking Freeland.
Oh yes.
Oh yeah, baby. Diana Freeland übernahm 1963 die Vogue als Editor-in-Chief. Und unter Diana Freelands Leitung, wir haben ja gerade schon gehört, wie Jessica Dave so drauf war als Editor-in-Chief. Sie war sehr mütterlich. Irgendwie so das krasse Gegenteil, was man sich so unter einer Moderedakteurin vorstellt. Und Diana Freeland war genau das, was man sich unter einer Moderedakteurin vorstellt. Sie war so eine schillernde Persönlichkeit, sie war laut, sie war kommunikativ und hat das Magazin mit ihrem Drive und mit ihrer Energie wieder an das komplett gegenüberliegende Ufer gehievt, was ihre Vorgängerin bewirkt hat. Ja, man kann wirklich sagen, dass, also wir haben in der Folge ja schon viel drüber geredet, auch natürlich, aber so ganz kurz zusammengefasst kann man wirklich sagen, dass ihre Vogue, also die Vogue unter ihrer Leitung sehr entertaining war, also großer Hauptfokus war auch auf Entertainment, sehr innovativ, aber natürlich auch sehr ernst über Mode und Kunst und Reisen und all diese ganzen anderen schönen Dinge berichtet wurde, das kann man schon auch sagen. Wirklich so das krasse Gegenteil dann natürlich dadurch gewesen. Weil natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ihre Auffassung von Mode ja eine ganz andere war. Also wir haben ja gerade schon gehört, dass Daves Auffassung von Mode war ja sehr, sehr ernst und sehr,
sehr bodenständig
genau. Einfach. Und Freelands Auffassung war das krasse Gegenteil. Also sie hat es wirklich auch als Entertainment gesehen. Und das hat sie auch mal in einem Interview, by the way, so gesagt. Und hat es tatsächlich durch diese Auffassung aber auch so ein bisschen einer neueren Zielgruppe nahegebracht. Also das Thema Mode und die Vogue dadurch natürlich an sich auch. Und die Zielgruppe war jetzt unter Diana Freelands Leitung weitaus jünger als zuvor. Also ungefähr so ab 30, was wir heute ja auch noch so haben, dass man die ganz jungen Leute vielleicht noch nicht so sehr abholt, aber so mit Mitte 20 fängt die Zielgruppe an. Und das war weitaus jünger als vorher. Also vorher war es wirklich so ab 40 erst, ging es so los, dass man die Vogue gelesen hat. Die Zielgruppe war jünger, aber auch noch extravaganter und luxuriöser. Oder der Inhalt zumindest war genau das. Extravagant und luxuriös. Also
so wie alles bei Diana Freeland.
So wie alles bei Diana Freeland, genau. Aber das war ja auch so das krasse Gegenteil von Days, was sie vorher so eine, für eine Auffassung hatte, dass man eben Mode versucht, allen Leuten zugänglich zu machen und dass Mode tatsächlich auch ein Gebrauchsgegenstand irgendwo ist und es bequem sein soll und irgendwie bodenständig und so. Und das war halt überhaupt nicht Freelands Auffassung. Also, genau.
Nee, weil ich glaube, das Ding ist halt auch Diana. Ich wollte gerade Diana Daves sagen. Jessica Daves war halt wirklich so der Meinung, deshalb war ihr ja auch Ready to Wear so wichtig, dass Mode irgendwie für alle da ist, also das, was sehr Demokratisches irgendwie ist. Und dass guter Stil, dass der gelernt werden kann.
Ja.
Also, dass jeder dadurch irgendwie auch an Mode und Stil teilhaben kann. Und Diana Freeland war ja sehr extravagant und sehr judgy auch. Also, genau. Das ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise. Bei Diana ging es ja auch um viel mehr als nur Mode. Es ging eigentlich um alles, was das Leben so zu bieten hat, also rund um Lifestyle-Paket. Und sie hat ja auch mal so ein tolles Zitat gebracht. Mit einem neuen Kleid kannst du nichts anfangen. Es geht um das Leben, das in dem Kleid geführt wird. Und genau dieses Leben oder auch das Fantasieleben, wenn man mal ehrlich ist, wollte sie den Menschen eben geben. Also sie wollte den Menschen was zum Träumen geben. Und das war halt so ihr Ansatz der Mode und der Vogue.
Ja, also unter ihrer Leitung wurde die Vogue wieder sehr elitär, kann man schon sagen, oder der Inhalt zumindest sehr elitär. Aber das hat natürlich auch bedeutet, dass Leute, die vielleicht nicht zu diesen elitären Kreisen gehören, dadurch trotzdem so ein bisschen teilhaben konnten an diesem extravaganten, luxuriösen Leben. Was natürlich auch nicht schlecht war, weil natürlich in den 60ern war ja der Zeitgeist sehr auf Konsum gerichtet. Das haben wir jetzt schon in einigen Episoden in letzter Zeit hatten wir es davon, dass in den 60ern dieses Youthquake ja stattgefunden hat und gerade die Jugend, die dann halt ein paar Jahre später zur Zielgruppe der Vogue gehört hat, hat es ja sehr, sehr gepusht, diese Fast-Fashion-Industrie zum Beispiel und eben generell dieses Konsumverhalten, dass man eben das Konsum das neue Statussymbol war. und nicht unbedingt Marken zu tragen. Und das hat man eben auch in der Vogue damals gemerkt, unter deiner Freelance-Leitung, weil natürlich die Leute ab 30 wollen ja trotzdem dazugehören und wollen ja trotzdem so jung wie möglich irgendwie wahrgenommen werden. Und deswegen haben die natürlich da schon auch partizipiert und haben dann eben dadurch partizipiert, dass sie die Vogue gelesen haben und sich darüber informiert haben, was sind denn die neuesten Trends. Dann gehen wir schon eigentlich direkt zur nächsten Etappe über, würde ich sagen. Wir haben ja, wie gesagt, schon eine ganze eigene Folge über Diana Freeland gemacht und haben da sehr viel über sie und über ihre Arbeit an der Vogue geredet. Aber weiter im Text. Wir gehen über zur nächsten Chefredakteurin und zwar Grace Mirabella.
Was für ein schöner Name.
Ja, ja, oh, ich habe den so oft geschrieben, den Namen, weil ich den so toll fand. Also es steht gefühlt, das ist das meist geschriebene Wort, glaube ich, in meinen ganzen Notizen für diese Folge ist Mirabella, weil ich den Namen so schön fand. Mirabella übernahm 1973 das Magazin als Chefredakteurin und machte es erste Amtshandlung zur monatlichen Ausgabe, weil davor, haben wir ja schon gehört, war es eine zweiwöchentliche. Grace Mirabella machte es zu einer monatlichen Ausgabe und es wurde tatsächlich dann auch nach und nach überall global so übernommen. Also es ist ja, kennt man ja heute auch von der Vogue Germany zum Beispiel, dass es monatlich rauskommt und die anderen Vogues eben genauso. Unter Kritikern ist die Zeit unter Mirabella so ein bisschen als die beigen Jahre bekannt. Mirabella hatte einen anderen Ansatz zur Mode als Freeland, schon wieder, und wollte die Vogue und somit auch die Mode wieder etwas ernster gestalten. Sie hatte auch einen anderen modischen Stil als Diana Freeland. Also Diana Freeland, wenn man sich die anschaut, die ist ja wirklich knallbunt, total durchgedreht. Wirklich so das Sinnbild oder das, wenn man im Lexikon den Begriff Moderedakteurin aufschlägt, findet man wahrscheinlich ein Bild von ihr daneben. Und Mirabella war das krasse Gegenteil. Und dieser Stil hat sich nicht nur in ihrem Klamottenstil, sondern tatsächlich auch in ihrem Büro geäußert, was wohl beige gestrichen war und dadurch dieser Begriff die beigen Jahre.
Ja, genau, da gibt es auch so ein schönes Zitat, wie du gerade gesagt hast, Diana Freeland war ja sehr extravagant. Und so war auch alles um sie herum. Also ihr Büro war extravagant, der Inhalt der Zeitschrift war extravagant, ihre Themen waren extravagant, alles war extravagant. Und nach ihrem Weggang sah das eben alles anders aus. Und war eben beige, so wie du gerade gesagt hast. Und da habe ich so ein tolles Zitat noch aus der Diana Freeland-Folge. Eine der Redakteurinnen sagte über ihren Weggang damals nämlich, Zitat, am nächsten Tag war ihr Leopardenteppich aus ihrem leuchtend rot gestrichenen Büro verschwunden. Die Wände waren beige, der Teppich war beige, die Vogue war beige. Also ich kann euch wirklich nur noch mal empfehlen, unsere Folge über Diana Freeland zu hören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Sie ist wirklich faszinierend. Also ja, im Guten wie im Schlechten, sie ist einfach faszinierend. Und genau daher kommt eben dieses die beigen Jahre. Das ist so doppeldeutig, weil Grace Mirabella anscheinend beige auch sehr gemocht hat und eben das Büro beige gemacht hat. Aber generell ihr Ton in der Zeitung war eben neutraler und bodenständiger als der von Diana Freeland. Aber genau, in diesen beigen Jahren befinden wir uns eben jetzt gerade. Und eben Grace Mirabella hatte einfach so einen ganz anderen Ansatz, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, der vielleicht auch gar nicht so schlecht war, wenn man ehrlich ist, weil sie machte die Vogue einfach wieder bodenständiger und realer. Sie spürte einfach, dass die Welt sich geändert hat und dass die Vogue sich mit ihr ändern musste. Weil man muss auch sagen, Diana Freelands Weggang von der Vogue war ja auch nicht sonderlich schön und auch nicht sonderlich freiwillig. Man war einfach der Meinung, das geht so nicht weiter, die Welt verändert sich, aber Diana Freeland verändert sich irgendwie nicht mit und kann sich daran nicht so richtig anpassen und sie war einfach viel zu teuer. Also das haben wir in der Diana Freeland-Folge schon gesagt. Sie war absurd teuer und man sagt ja auch so, Diana Freeland ist das Teuerste, was man bei einer Zeitung haben kann, also den teuersten Posten, den man so haben kann. Und das war einfach gar nicht mehr tragbar. Die neue Chefredakteurin sollte da eben so einen neuen Wind reinbringen und das alles wieder ein bisschen bodenständiger machen. Und das hat sie auch gemacht. Also da gibt's auch schon so ein schönes Zitat von ihr. Da sagt sie, Zitat, ich wollte die Vogue den echten Frauen zurückgeben. Ich wollte die Vogue den Journalistinnen geben, Autorinnen, Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Geschäftsfrauen. Und ich finde, das fasst ihren Ansatz sehr gut zusammen. Aber ja, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über ihre Arbeit am Magazin, wie das dann so genau aussah.
Durch die Umstellung zu einem monatlichen Magazin wirkte das natürlich auch ein bisschen exklusiver nochmal, was ja vorher durch den Inhalt zwar schon so war, mit den ganzen Luxusmarken und so weiter und so fort, aber das warfen Kritiker ihr tatsächlich auch so ein bisschen vor, dass das Magazin dadurch für viele vielleicht zu elitär werden würde. Aber dem war überhaupt nicht so. Also das hat die Vogue überhaupt nicht oder nicht groß zu Einbußen geführt. Eher weniger. Sie hat unter Mirabellas Leitung sehr an Zuspruch gewonnen tatsächlich. Also von knapp 400.000 Exemplaren monatliche Auflage zu 1,3 Millionen in ihrer Laufzeit bei der Vogue. Also es spricht schon für sich, finde ich. Der Inhalt der Vogue änderte sich unter Mirabella auch so ein bisschen, weil sie tatsächlich auch verstanden hat, dass nun immer mehr Frauen arbeiten gingen und dass viele Frauen so diesen Powersuit und von verschiedenen Designern sehen wollten und nicht mehr dieses, oh Mode, sondern wirklich so Mode, bam, bam, ernsthaft. Ich will als ernsthafte Arbeiterin wahrgenommen werden und das hat sie in der Vogue auch so umgesetzt und viele Kampagnen über Gesundheit, über Fitness rausgebracht, Kampagnen gegen das Rauchen von Frauen zum Beispiel, das Rauchen von Frauen. Man raucht, wenn Frauen Zigaretten rauchen. Niemand raucht Frauen. Frauen rauchen Zigaretten. Das war etwas unglücklich.
Wer weiß, alles auf der Welt, gell?
Wer weiß, was die in den 70ern alles geraucht haben, aber Frauen waren hoffentlich nicht dabei. Und das kam daher tatsächlich, fand ich auch ganz interessant, dass ich habe das beim Durchstöbern von älteren Vogues so ein bisschen auch so wahrgenommen, dass es schon auch häufiger da jetzt darum ging. Und es war wohl so, weil Mirabella mit einem sogenannten Mr. William Kahan verheiratet war, der Spezialist für Lungenkrebs war. Und natürlich, worüber regen sich Spezialisten für Lungenkrebs am allermeisten auf? Richtig, über Raucher. Und deswegen förderte sie das so ein bisschen, was ja auch wirklich seine positiven Seiten hat.
Ja. Sie hat ja nicht nur über die Folgen von Rauchen geschrieben, sondern auch andere gesundheitliche Themen aufgenommen. Also vor allem Frauengesundheit, also so Gesundheitsthemen von Frauen, da hat sie ganz viel drüber gemacht. Und da ließ sie sich auch gar nicht beirren. Also sie wollte zum Beispiel mal eine Story über Brustkrebs bringen und da soll Alexander Liebermann zu ihr gesagt haben, so, ach, lass es doch, Frauen interessieren sich mehr für Mode als für Brustkrebs. Und darauf soll sie gesagt haben, sie sei schon länger eine Frau als er und deshalb wisse sie genau, Frauen interessieren sich für beides. Das fand ich ziemlich cool.
Genau, aber das waren so die Hauptmerkmale eigentlich von Mirabellas Zeit. Also, dass sie wirklich die Frauen mit diesen ganzen Powersuits wirklich auch empowered hat dadurch, dass sie das denen wirklich auch gezeigt hat, so, hey, so könnt ihr aussehen, wenn ihr zur Arbeit geht. Und ihr dürft euch auch nicht kleinreden lassen und diese Powersuits unterstützen euch dabei. Also darum ging es auch sehr oft in verschiedenen Artikeln in der Vogue zu der Zeit, aber eben auch über Gesundheit, Fitness und Frauenrauchen. Mirabella hat viele Models, die fotografiert wurden, so unter ihrer Regentschaft, wenn man so möchte, entsprachen so dem amerikanischen Ideal. Ich weiß, schwieriges Wort, aber es waren halt diese All-American Girls, ne? Nicht zu abgemagert, also nicht so Magermodels, die man ja dann später raus schon hauptsächlich gesehen hat, sondern wirklich, ja, weiße Mädchen mit heller Haut, lächelnd, blonde Haare in den meisten Fällen, wenn wir ehrlich sind.
Ich finde Cindy Crawford zum Beispiel, auch wenn es ein bisschen später war, aber ich finde Cindy Crawford ist für mich so das All-American Girl.
Ja. Ja, weil sie gerade zu Anfang ihrer Karriere war sie ja, also als sie noch kein Supermodel war, war sie ja nicht so ein Magermodel tatsächlich. Aber es trifft schon ganz gut, so dieses Bild. Genau, also so ungefähr Cindy Crawford in den frühen Jahren, könnt ihr euch da vorstellen. Aber tatsächlich auch viele amerikanische Designer wurden gefeatured unter ihrer Leitung. Also man hat sich so ein bisschen nicht abgewendet natürlich, weil die Hauptmodefläche war tatsächlich immer noch Paris und es ist ja auch heute noch. Die New York Fashion Week hat durch die amerikanische Vogue in der Zeit unter Mirabellas Leitung so ein bisschen Aufwind bekommen und ist ja auch heute so eine der beliebtesten Locations für die Fashion Week. Also Paris, London und New York, das sind ja so die drei Hauptlocations, da gibt es die Berliner Fashion Week. Die Tokyo Fashion Week ist auch nicht zu verachten, liebe Leute, by the way. Aber ja, das hat der amerikanischen oder der New Yorker Fashion Week so einen Aufwind verliehen, weil natürlich viele amerikanische Designer dann auch Lust bekommen haben, ihre Mode wieder wirklich zu präsentieren. Weil sie vorher, ich habe ein Interview gesehen mit jemandem, ich habe vergessen, mir den Namen zu notieren, amerikanischer Designer, der halt gesagt hat, ja, vorher war es halt immer so, dass man die ganzen französischen Designer oder die britischen Designer gesehen hat und uns amerikanische Designer hat man irgendwie nie so richtig wahrgenommen und nie so richtig gezeigt. Und das war natürlich so ein sehr, sehr guter und sehr willkommener Push für die amerikanischen Designer, jetzt halt ständig in Vogue gefeatured zu werden oder hauptsächlich tatsächlich sogar eine Zeit lang. Die Auflage, habe ich ja schon gesagt, ist sehr stark angestiegen, also über das Doppelte, hat sich fast mehr als verdoppelt in ihrer Laufzeit und erfreute sich großer Beliebtheit, Außer im Bible Belt, weil natürlich neben den ganzen Power Suits und diesem ganzen Female Empowerment und über Gesundheit und so weiter und so fort wurde natürlich auch über sexuelle Gesundheit gesprochen, über sexuelle Befreiung und so weiter und so fort. Das kam im Bible Belt natürlich nicht so gut an. Genau, ansonsten, also es hat dem Erfolg trotzdem keinen Abbruch getan. 1983 kam dann ein junger Hüpfer, wenn man so möchte, in das Team von Mirabella. Es wurde extra eine Position für sie erfunden oder ins Leben gerufen, nämlich Creative Director, und dieser junge Hüpfer war Miss Anna Wintour. Wir sind noch nicht ganz an den Punkt angelangt, wo Anna Wintour den Editor-in-Chief übernimmt, den Posten, aber deswegen setze ich extra ein bisschen früher an, um zu verstehen, also viele Änderungen zu verstehen, die Anna Wintour zu Beginn ihrer Karriere oder ihres Laufes als Editor-in-Chief bei der Vogue eingeführt hat, weil die beiden, also Wintour und Mirabella, konnten sich nicht so richtig ausstehen. Und weil, es hat auch die Mirabella mal in einem Interview gesagt, dass sie immer so das Gefühl hatte, als ob Anna Wintour ihr von oben irgendwie so vor die Nase gesetzt worden sei, von den Chefs, weil sie wohl ein paar einflussreiche Leute bei Condé Nast kannte, die sie ihr dann so vor die Nase gesetzt haben und sie auch so wie herangezogen wurde eigentlich als ihre Nachfolgerin. Zumindest hatte sie den sehr starken Eindruck und sie war wohl nicht alleine damit, mit diesem Eindruck. Und deswegen, sie hat auch Anna Wintour immer so ein bisschen als kalt und misstrauisch bezeichnet. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden war sehr, sehr eisig und sehr, sehr schwierig tatsächlich auch, weil Anna Wintour eben eine ganz andere Auffassung von Mode hatte. Also Mirabella war ja auch sehr lange im Amt. In ihrer Zeit war es auch wichtig, dass so eine Leitung an der Spitze war, die eben den Frauen gezeigt hat, hey, du gehst jetzt zur Arbeit, du darfst endlich arbeiten gehen und hier hast du ein Powersuit dafür und hier hast du Female Empowerment dafür und hier hast du einen Artikel über Female Health, also über weibliche Gesundheit und über generelle Gesundheit, Fitness, bla bla bla. Und das war in der Zeit auch sehr wichtig, aber Anna Wintour hat dann irgendwann auch schon irgendwie für sich erkannt, dass es irgendwie so ein bisschen over ist, dieses Thema. Also es war irgendwie so ein bisschen vorbei, diese Zeit. Dann wurde Anna Wintour nach 3 Jahren eiskalter Zusammenarbeit erstmal 1986 für den Posten von Editor-in-Chief bei der britischen Vogue eingesetzt. Also wir gehen nochmal hier auch kurz nach Großbritannien zur Vogue. Und dieser Umzug war wohl alles andere als einfach für Anna Wintour. Sie hatte damals gerade ein kleines Baby bekommen und musste mit diesem kleinen Kind einmal über den großen Teich hüpfen und umziehen und ohne ihren Mann noch dazu. Also der blieb in New York City, weil er da seinen Job nicht an den Nagel hängen konnte. Ja, sie hat es dann im Prinzip alleine gewuppt. Und dann kam tatsächlich der große Moment, auf den Anna Wintour schon lange gewartet hat. Es war immer ihr Traum, für die amerikanische Vogue als Editor-in-Chief tätig zu sein. Und das passierte dann auch 1988. Mirabella hat sich wohl schon gedacht, das hat sie auch in einem Interview mal so angedeutet, als Anna Wintour nach Großbritannien gegangen ist als Editor-in-Chief, dass sie nicht immer dort bleibt in dieser Position, sondern dass sie erstmal dort getestet wird als Editor-in-Chief, um dann die amerikanische Vogue wieder zu übernehmen.
Grace Mirabellas Weggang war wohl auch gar nicht so schön. Also ihr wurde das nicht persönlich gesagt, sondern angeblich, also so erzählt sie das später, hat sie es im Fernsehen erfahren, weil dort verkündet wurde, dass Anna Wintour jetzt die neue Chefredakteurin ist, und so hat sie angeblich erfahren, dass sie ihren Posten los ist. Und das ist echt ganz schön unschön. Also das finde ich ziemlich krass. Und das scheint irgendwie bei der Vogue generell so ein Ding gewesen zu sein, weil Diana Freeland wurde ja auch sehr unsanft beiseite geschoben und durch Grace Mirabella ersetzt, die sehr lange ihre Assistentin vorher war. Und jetzt wurde eben auch sie beiseite geschoben zugunsten von Anna Wintour, und das wohl auch nicht sehr schön. Also Grace Mirabella selbst sagt dazu auch später mal, dass ihre Kündigung sehr unstylisch war dafür, dass sie an so einem stylischen Ort gearbeitet hat. Und ja, in ihrem eigenen Buch sagt sie das halt später auch, dass sie das nicht so toll findet, wie wenig da kommuniziert wurde. Das ist schon ziemlich krass. Aber bevor du uns jetzt alles über Anna Wintour erzählst, habe ich noch ein Zitat von Anna Wintour über Grace Mirabella, das ihre Regentschaft der Vogue, wie ich finde, sehr schön zusammenfasst. Denn Anna Wintour sagt über Grace Mirabella, Zitat, Grace führte die Vogue durch eine bedeutsame Zeit der amerikanischen Geschichte. Emanzipation, sexuelle Freiheit, entscheidende und hart errungene Rechte für Frauen. Sie verzichtete auf Fantasie und Eskapismus zugunsten eines Styles, der schick minimalistisch war und der klar dem gerade befreiten Weg entsprach, wie wir leben wollten. Und ich finde, das ist ein ziemlich passendes Zitat, also das trifft ziemlich gut so den Kern von Grace Mirabellas Regentschaft der Vogue zusammen, finde ich.
Das erste Cover unter Anna Wintour war, ja, gegenteiliger hätte es nicht sein können als das, was Mirabella vorher gemacht hat. Vorher die Cover waren hauptsächlich Porträts oder eigentlich immer Porträts. Und das erste Cover unter Anna Wintour war ein Halbshot, also so bis zur Hüfte ungefähr. Das, was die junge Dame da anhat, war auch ging gegen alles, was Mirabella vorher so sich herangezogen hatte, sozusagen mit der Vogue, und platzierte ein 10.000 $ Sweatshirt oder Pulli mit einer 40 $ Jeans auf dem Cover. Und eine weitere Neuerung, die dann ein paar Jahre später bei den Covern zum Beispiel passierte, war, dass Anna Wintour kein Model darauf einsetzte, sondern einen Celebrity. Und das war damals auch eine komplette Neuheit, weil man natürlich, die Vogue war ja ein Modemagazin und wer trägt Mode? Models, ist ja klar. Und Anna Wintour hat dann aber den Wert, genau wie in der Versace-Folge haben wir auch schon gesagt, die Leute haben damals eben einfach immer mehr den Wert von Celebrity-Kooperationen erkannt. Das ist natürlich, wer sind Celebrities? Wir bauschen die in unseren Köpfen ja total auf wie so Gottheiten und heben die auch so auf so Podeste. Und natürlich will man dann auch so sein wie sein Lieblings-Celebrity. Und wenn dieser Celebrity irgendwas anhat oder irgendwo drauf ist, dann ist es ja auch ein Verkaufsargument. Also wenn ich einen Celebrity, der mir gefällt, auf einem Zeitschriftencover sehe, dann, auch wenn ich die Zeitschrift normalerweise vielleicht nicht lese, dann kaufe ich diese Zeitschrift, weil dieser Typ oder diese Frau vielleicht da drauf ist. Und das hat eben Anna Wintour für sich und für die Vogue erkannt und hat es dann auch genutzt. Anna Wintour wird ja auch immer so ein bisschen als so die Diana Freelancer, so die hohe Priesterin der Mode, und Anna Wintour wird immer so ein bisschen als die Päpstin der Mode oder die Sonnenkönigin der Mode so ein bisschen gehandelt, weil sie die Modeindustrie durch die Art und Weise, wie sie die Vogue geführt hat oder führt immer noch, ist ja im Amt, nochmals revolutioniert hat. Also Diana Freeland hat ja sehr viele Sachen eingeführt in der Modeindustrie und vor allen Dingen im Modejournalismus, der heute noch genauso besteht, wie sie es damals eingeführt hat. Also Diana Freeland hat so ein bisschen den Modejournalismus auf den heutigen Stand gebracht, und dann kam Anna Wintour einige Jahre später und hat die Modeindustrie verholfen, auf den heutigen Stand zu kommen, wo wir jetzt gerade sind. Was man definitiv auch negativ sehen kann, weil die Modeindustrie ist eben ein kleines Scheusal, wenn man so möchte. Auf so vielen Ebenen. Aber be it as it is, ist für sie auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Anna Wintour hat sich tatsächlich, sie wird immer von zeitgenössischen, oder Zeit, sie nimmt die haben noch, Anna Wintour wird immer so ein bisschen von Bekannten oder von Augenzeugen, von Mitarbeitern als sehr mutig beschrieben, als sehr ehrgeizig und sehr mutig. Diesen Mut hat sie tatsächlich auch immer wieder bewiesen. Sie hat zum Beispiel immer mehr Erweiterungen der Vogue ins Leben gerufen. 2003 zum Beispiel die Teen Vogue, 2007 die Men's Vogue, dann gab es nochmal eine Vogue Living. Und auch wenn die Men's Vogue und die Vogue Living sich nur ungefähr ein Jahr gehalten haben, Werbeeinnahmen waren einfach zu niedrig. Also was heißt zu niedrig? Die sind über $1 Million gefallen in einem Jahr. Aber genau deswegen haben die sich nicht so lange gehalten. Die Teen Vogue hat sich schon auch länger gehalten als Printmagazin. Gibt es ja auch immer noch als Online-Website, Online-Magazin. Und war eben immer wieder bereit, Risiken einzugehen. Klar, einige Projekte sind durchaus gescheitert, wie zum Beispiel die Men's Vogue oder die Vogue Living. Aber das, ja, ist, finde ich, sehr bewundernswert an Anna Wintour, dass sie immer wieder bereit war, auch ihren Posten auch irgendwie aufs Spiel zu setzen. Wenn man jetzt zwei neue Zeitschriften ins Leben ruft und beide funktionieren nicht, dann ist es natürlich ein leichtes für den Verlag zu sagen, nee, das funktioniert irgendwie nicht mehr für uns, wir haben jetzt so viel Geld da in den Sand gesetzt und so weiter und so fort. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, warum die Vogue unter Anna Wintour so gut funktioniert, ist, dass Anna Wintour einfach selber auch so eine große Persönlichkeit ist. Also wie zum Beispiel damals schon Diana Freeland hat so die Vogue ja so ein bisschen zu neuen Höhen auch irgendwie gehoben. Und genau das Gleiche hat natürlich Anna Wintour jetzt auch geschafft. Dadurch, dass sie eben so eine große Persönlichkeit hat und ist in der Modeindustrie, ist die Vogue natürlich, muss man schon auch sagen, von einer Zeitschrift zu einer Marke geworden. Das ist ja alles unter ihrer Schirmherrschaft mehr oder weniger passiert. Natürlich stecken da noch andere Leute dahinter, noch viele andere Leute mit Sicherheit. Das war mit Sicherheit nicht ihre Idee, auch zum Beispiel Merch zu gestalten. Mit Vogue zum Beispiel kann man ja so Vogue-T-Shirts kaufen mit dem Vogue-Schriftzug drauf oder Sweatshirts oder so. Das war mit Sicherheit nicht ihre Idee oder nicht alleine ihre Idee, und sie hat es auch nicht allein umgesetzt. Aber natürlich, sie als Editor-in-Chief hat da bestimmt irgendwie ein Händchen mit drin in diesem ganzen, in dieser ganzen Sache. Deswegen ist natürlich steht die Vogue vergleichsweise mit anderen Printmagazinen heute ganz gut da, muss man ja sagen, weil sie es geschafft haben, aus einem Magazin eine Marke zu machen. Und das ist was sehr, sehr Besonderes, kann man auch schon irgendwie Anna Wintour zugutehalten. Anna Wintour, ich habe ja gerade schon angesprochen, dass die Teen Vogue, aktuell, die gibt es ja noch als Online-Magazin. Anna Wintour hat sich da mit ihren Kolleginnen zusammen bei der Vogue sehr lange gegen gewehrt, gegen diese Digitalisierung, weil natürlich auch am Anfang lange nicht klar war, zum Beispiel, wie Werbung online funktioniert. Also es hat Pauline ja schon angesprochen, dass Werbekunden für Magazine sehr, sehr wichtig sind. Das sind die Haupteinnahmequelle. Werbekunden funktionieren aber, das wissen wir heute natürlich, damals wusste man das noch nicht, Werbekunden oder funktionieren besser online oder für Werbekunden ist es besser, Online-Werbung zu schalten, weil man natürlich bei Klickzahlen ganz klar nachvollziehen kann, wie viele Leute klicken tatsächlich auf meine Werbung oder auf mein Produkt. Das kannst du in einem Printmedium nicht. Da musst du dich drauf verlassen, das wird so und so oft gedruckt und dementsprechend bezahle ich dir Geld, wenn von diesen 1,3 Millionen Exemplaren Auflage nur die Hälfte verkauft wird, ist es natürlich mein Pech, weil dann habe ich Geld da reingepulvert, was ich mir hätte sparen können. Das ist natürlich bei Online-Werbung besser für die Werbekunden. Mit der Zeit haben sie natürlich auch umgeschaltet von, oder das heißt umgeschaltet, so ein bisschen umgeswitcht und haben die Vogue nicht nur als Printmedium weitergeführt, sondern eben auch online geholt. Die Vogue Online und das Printmedium ist ja bei vielen Magazinen zwei verschiedene Redaktionen und das merkt man auch, finde ich, an der Qualität der Artikel, weil haben wir ja schon selber auch sehr oft für Recherchezwecke rangezogen als Quelle. Und auch uns ist schon aufgefallen, dass in den Online-Artikeln oft Fehler sind, sich befinden oder einfach komplette Fehlinformationen befinden, was natürlich sehr gefährlich sein kann.
Ja.
Und deswegen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Pauline, aber deswegen stehe ich solchen Online-Magazinen sehr kritisch gegenüber, weil natürlich ist es ja ein leichtes, dass der eine vom anderen abschreibt und sich so halt auch Fehlinformationen sehr, sehr schnell verbreiten.
Ja, und ich habe auch oft das Gefühl, also ich will jetzt hier gar kein Bashing machen oder irgendwas, wie du auch gerade gesagt hast, dass wir während der Recherche einfach schon sehr oft falsche Informationen auf der Website gefunden haben und auch wahnsinnig viele Rechtschreibfehler, also weißt du, so viele Sachen, wo man einfach merkt, okay, da hatte jemand einfach, glaube ich, wenig Zeit. Und das sind genau die Artikel, die ich persönlich nicht mag, bei denen man merkt, okay, da hat sich jetzt jemand in 5 Minuten halt irgendwas aus den Fingern gesaugt, weil Abgabefrist war. Das finde ich nicht gut. Und ich finde, das sollte generell nicht passieren, aber schon gar nicht bei so einem großen Magazin wie der Vogue. Also da wünschte ich mir doch ein bisschen mehr Sorgfalt irgendwie. Und ich glaube auch, dass das in der Printausgabe nicht so ist. Also, dass das wirklich was ist, was online ein bisschen, ja.
Das hat auch Anna Wintour in einem Interview mal gesagt, dass sie, weil sie wurde gefragt, was ist denn der Anspruch, warum man beides aufrechterhält? Also, was ist denn der Anspruch, immer noch ein Printmagazin zu produzieren, wenn man denn so ein Online-Magazin, so ein großes ja mittlerweile hat? Und da hat sie auch klipp und klar gesagt, dass es schon der Anspruch ans Printmagazin viel, viel höher ist. Und dass man, wenn man ein Printmagazin kauft, sie das wirklich noch mehr als Luxusartikel gestalten möchte in Zukunft. Also, dass man wirklich das Heft aufschlägt und den Luxus fühlt, der da drin ist. Weil ich mich dann auch gefragt habe, so, ja, aber was ist, also, weil die Teen Vogue zum Beispiel findet sich ja auch online. Das ist ja ein reines Online-Magazin. Warum setzt man denn die Vogue nicht einfach komplett auch um auf online? Aber das, finde ich, macht schon auch irgendwie Sinn bei der Vogue, dass es das und das gibt. Also sowohl online als auch im Print, weil es natürlich schon, es gibt ja auch einfach Leute, ich persönlich gehöre auch dazu. Ich habe seit Jahren oder seit Corona, glaube ich, einfach durch die Corona-Krise auch einfach lange kein Modemagazin gekauft. Aber wenn ich eins kaufe, dann ist es ja ein ganz anderes Lesegefühl, als wenn man eine Website durchliest. Und das hat sie schon auch in dem Interview klipp und klar so kommuniziert, dass der Anspruch an die Artikel sehr, sehr viel höher ist in der Printauflage, aber auch an das Magazin an sich sehr, sehr viel höher ist. Ich lese auch hauptsächlich online die Vogue, aber wenn ich jetzt an den Kiosk gehe und hole mir eine Vogue, eine Printauflage der Vogue, dann ist es, ich will nicht sagen, ein komplett anderes Magazin, weil die Essenz ist ja die gleiche, ob ich Vogue online lese oder in Printformat ist es immer die Vogue, das ist ja auch ein Name, das steht ja auch für was, aber dass man das eben in dem Printmagazin nochmal mehr verstärkt. Also, dass auch wenn man online die Vogue zum Beispiel liest oder die Artikel der Vogue, dass man trotzdem das Gefühl hat, so, ja, das ist die Vogue. Was ich jetzt persönlich sagen muss, es geht mir nicht immer so, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass einfach viele Fehler da unterlaufen. Das ist nicht okay, ich hoffe, das verbessert sich auch in Zukunft. Also, wenn es hier irgendjemand hört, der irgendwie was zu melden hat bei der Vogue. Aber natürlich kann man sich ja vorstellen, dass in der heutigen Zeit eben auch die Printmedien einfach eingebüßt haben an Auflage und an Verlusten sozusagen. Und zwar hat Catherine Hopkins in einer Studie geschrieben, dass Printmedien oder Printmagazine zwischen 2000 und 2020, also im Laufe von 20 Jahren, einen Verlust von 40,5% Einbußen verzeichnet haben. Also an Werbeeinnahmen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und 25% davon alleine in den 2010ern. Also da ging es schon los, diese langsame Entwertung auch irgendwie der Printmedien stattgefunden hat, was ich persönlich sehr schade finde. Heute, wir haben ja viel über die Vogue in Amerika geredet, über England und in Frankreich, gibt es zum Beispiel auch ein anderes sehr großes Magazin. Mittlerweile ist die Vogue in Japan. Die ist nicht zu verachten, weil natürlich auch Japan eine sehr, sehr große Fashion-Szene hat, eine sehr, sehr große Modeszene, die ja auch mittlerweile sehr bekannt ist. Das haben wir in einigen Designer-Folgen jetzt schon angesprochen, haben wir es extra nochmal betont. Und an sich, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Printmedien schon auch einen Verlust eingezeichnet haben, wobei die Vogue wirklich im Vergleich zu anderen Printmagazinen sehr, sehr gut dasteht. Also ich habe keine genauen Zahlen gefunden. Alle Statistiken, die ich gesehen habe, sprechen tatsächlich dafür, dass die Vogue uns noch sehr, sehr lange erhalten bleiben wird, auch in Printform, was ich persönlich schon auch sehr gut finde, muss ich ehrlich sagen. Weil meine Hoffnung ist so ein bisschen, ich kann ja jetzt mal so ein bisschen meine Zukunftsvision teilen, Anna, wenn du das hörst, okay, hör mir gut zu. Ich hoffe, dass die Werbeeinnahmen in Zukunft hauptsächlich von einem Online-Magazin kommen könnten und wir dann mehr Platz hätten in der tatsächlichen Print-Vogue für tatsächliche Mode. Wie revolutionär. Weil es gibt ja immer das bekannte September-Issue. Genau, jeden September kommt nämlich ein besonders großes Issue der Vogue heraus. Und darin finden sich durchschnittlich über 80% Werbeanzeigen. Also 80% der Seiten sind bedeckt mit Werbung. Und das wäre doch mal was. Ein September-Issue mit über 700 Seiten, nur mit Mode. Das wäre cool, da wäre ich dabei. Mit nachhaltiger Mode noch dazu. Also Anna, schreib's dir auf, mach dir Notizen und leg los. Weil ich glaube, wenn es jemand schaffen kann, dann ist es Anna Wintour. Ich frage mich nur gerade, ob sie es schaffen möchte, nachhaltige Mode so zu publizieren. Aber naja. Aber das war, würde ich sagen, ist doch ein ganz guter Overview, ganz guter Überblick über die Geschichte der Vogue.
Ja, ich finde es total faszinierend. Und weißt du, was ich auch faszinierend finde, wenn man sich die amerikanische Vogue anschaut? Die gibt's jetzt so lange.
Mhm.
Und es waren nur 7 Chefredakteurinnen.
Ist ja.
Ist das nicht krass?
Ja, das finde ich auch heftig. Also das wirklich spricht schon für sich. Wir haben ja schon am Anfang, oder Pauline hat es ja schon gesagt, dass zum Beispiel bei der britischen Vogue ist es ja nicht so. Die hatten sehr, sehr viele Chefredakteure im Laufe der Zeit, gerade am Anfang so bis zu den 60ern. Aber ich finde in der amerikanischen Vogue, ich finde auch die Wechselzeiten sehr gut, die haben immer sehr gut gelegen, fand ich, von den Chefredakteuren. Also da hat immer genau dann der Chefredakteur gewechselt, wenn irgendwie so ein Umschwung in der Gesellschaft stattgefunden hat. Und dann hat natürlich dieser neue Chefredakteur das dann aufgegriffen und oder war vielleicht sogar Teil dieser Bewegung zum Beispiel und hat dann die Vogue dementsprechend da irgendwie gut durchgeleitet. Ja. Genau, aber dann würde ich sagen, Folge beendet. Und bevor wir gleich zum Favorite Fact kommen, ihr dürft uns natürlich gerne wie immer auf Instagram folgen. Da werden wir bestimmt das ein oder andere wunderschöne Poster aus den letzten über 100 Jahren, 130 Jahren?
Ja, faszinierend, gell?
Das ist krass, wenn man so drüber nachdenkt. Aber da wird bestimmt das ein oder andere Cover mal gezeigt werden oder...
Oh ja, aber es gibt so schöne!
Ja, es gibt richtig schöne Vogue-Cover.
Also es gibt wirklich kaum Dinge, kein Witz, die ich so sehr liebe wie die alten
Vogue-Fotoshoots
und Cover, gerade so aus den 50ern.
Oder die ganz alten Cover, so aus den 30ern. Ich finde, das ist so ein Vibe.
Ja. Es ist so schön. Also, wow, da werden wir auf jeden Fall eine Menge zu posten haben.
Ja.
Also, ja, wir werden in der Sommerpause auf jeden Fall einiges noch auf Social Media machen.
Mhm.
Schaut da sehr gerne vorbei. Aber genau, dann würde ich sagen, wir präsentieren euch noch unseren Favorite Fact, bevor wir verschwinden in die Sommerpause.
Ja, sehr gerne. Willst du anfangen, Pauline?
Also, die ganze Welt reißt sich ja darum, auf dem Cover der Vogue zu erscheinen.
Mhm.
Aber nicht nur Menschen erscheinen auf dem Cover, sondern auch Tiere.
Mhm.
Schon ganze 90 Mal schaffte es ein Hund auf die Titelseite.
Oh mein Gott.
90 Mal, ist das nicht verrückt?
Aha. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also so ein paar sind mir schon
ich
noch ins
nicht.
Gedächtnis gekommen, gerade jetzt, als du es gesagt hast. Aber 90 Stück, das ist heftig.
Ich war auch überrascht, aber ich meine, ich liebe Tiere. Und wenn es um Tiere geht, ich habe es gelesen und dachte so, okay, das ist mein Favorite Fact. Was ist dein Favorite Fact für uns heute?
Mein Favorite Fact ist, oder ich fange mal so an. Also wir haben jetzt die ganze Folge über die Vogue geredet. Und die Vogue ist natürlich ein Modemagazin. Und was gab es vor Modemagazinen? Da gab es die Fashion Plates, die haben wir auch schon in ein paar Folgen erwähnt. Und vor Fashion Plates, die Urgroßmutter von den heutigen Modemagazinen, die wir heute kennen, waren sogenannte Pandoras. Das waren kleine Puppen, auf die man die neuesten Trends zuschnitt und um die ganze Welt schicken konnte damit. Also nicht so viel Arbeit reinstecken musste, so viel Zeit und Geld, sondern erstmal eine kleine Version von Kleidern geschneidert hat, damit die Besitzerin dieser Pandoras die neueste Mode gezeigt bekommen konnten. Und die Besitzer gingen dann zu ihrem Schneider oder zu ihrer Modistin und die konnten dann diese Moden nachschneidern, ausgehend von dem kleinen Modell. Ist das nicht crazy? Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gab.
Ja, also ich wusste, dass es gab, aber ich wusste nicht, dass die Pandoras hießen. Cool.
Ja.
Also da haben wir doch heute wirklich eine tolle Folge für euch gemacht und auch für uns gemacht. Wir haben so viel gelernt. Mir war nicht klar, dass die Geschichte der Vogue so spannend ist. Und wie gesagt, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber was hören. Vor allem die Vogue in Kriegszeiten, da wird es noch ein bisschen was zu geben.
Ja.
Aber dann verabschieden wir uns erstmal in die Sommerpause, würde ich sagen.
Yes, ab ans Meer. Von meinem 50 Grad warmen Dachstuhl ab ans Meer.
Ja, aber ihr hört uns schon in ein paar Wochen wieder. Bis dahin, meine Lieben.
Bis dahin. Ciao, ciao.